David nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich 5 glatte Steine aus dem Bachbett. Die steckte er ein und tat sie in seine Hirtentasche. Dann zog er mit der Schleuder in seiner Hand dem Philister entgegen. David kann gut mit seiner Schleuder umgehen und bereitet sich auf einen Angriff aus der Ferne vor. Und nun kommt der Showdown. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Vor ihm lief der Soldat, der seinen Schild trug. Als der Philister sah, wer ihm da entgegenkam, hatte er nur Verachtung für David übrig, denn der war ja noch ganz unerfahren. Er hatte helle Haut und ein schönes Aussehen. Der Philister schrie David an: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Dann verfluchte er David bei seinen Göttern. Und der Philister schrie David zu: Komm nur her zu mir. Ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf dem Feld zu fressen. David erwiderte aber dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Er ist der Gott der Schlachtreihen Israels, die du lächerlich gemacht hast. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Auch das Heer der Philister wird heute erschlagen. Ich gebe ihre Leichen den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf der Erde zu fressen. Dann wird die ganze Welt erkennen, es gibt einen Gott, der für Israel kämpft. Dann werden alle feindlichen Heere erkennen, der Herr rettet nicht durch Schwert und Lanze, denn der Herr bestimmt den Ausgang der Schlacht und er wird euch in unsere Gewalt geben. Da ging der Philister los und kam direkt auf David zu. Sofort trat David aus der Schlachtreihe und lief dem Philister entgegen. Dabei steckte David seine Hand in die Tasche, zog einen Stein heraus und schleuderte ihn. Er traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug seine Stirn, sodass er mit dem Gesicht zu Boden stürzte. Nur mit Schleuder und Stein war David stärker als der Philister. Er besiegte den Philister und tötete ihn. Ein Schwert hatte David dazu nicht gebraucht. Ich denke, dass ich dazu nicht viel sagen muss. Die Geschichte von diesem kurzen Kampf ist ja sehr bekannt. Ich möchte aber noch auf die geistliche Dimension hinweisen, von der hier wieder erzählt wird. Goliath verflucht David bei seinen Göttern. David aber beruft sich auf Gott, auf den Gott Israels, den einzigen wahren Gott, der auch unser Gott ist. Er sagt, dass er im Namen dieses Gottes kommt und kämpft und dass Gott durch Davids Sieg über Goliath der ganzen Welt seine Macht zeigen wird. Er gibt Gott im Voraus die Ehre. David hat großes Gottvertrauen. Er verlässt sich völlig auf diesen Gott, seinen Gott, unseren Gott. David hat viel Mut bewiesen. Genauer gesagt, er hat mutig geglaubt. Das ist ja das Thema dieser Predigt. Und diesem Thema möchte ich noch ein bisschen weiter nachgehen. Warum war David so mutig? Warum konnte er so mutig glauben? Wir haben gelesen, dass David sich an seine Erfahrungen erinnert hat, an seine siegreichen Kämpfe mit Löwen und Bären. Diese Erfahrungen haben ihm Selbstvertrauen gegeben. Und er hat in diesen Erfahrungen, in diesen Kämpfen die Hilfe Gottes erkannt. Das hat ihm Gottvertrauen gegeben. David hat sich auf Gott verlassen und ihm die Ehre gegeben. Aber Saul war ein kampferprobter und siegreicher König. Er konnte auch auf ermutigende Erfahrungen zurückblicken. Er hat in seinen Kämpfen auch immer wieder die Hilfe Gottes erfahren. Warum waren Saul und die anderen Israeliten trotzdem so mutlos und schließlich verzweifelt? Warum haben ihnen ihre guten Erfahrungen, auch ihre Erfahrungen mit Gott, keinen Mut gegeben? Ein großer Unterschied zwischen Saul und David war ihre Blickrichtung, ihre Perspektive. Saul und die anderen Israeliten sahen nur auf Goliath, seine Größe, seine Herausforderungen. Sie starrten auf ihn wie das Kaninchen auf die Schlange. Wahrscheinlich haben sie deshalb so lange nichts versucht, um aus ihrer schwierigen Situation herauszukommen. Es wundert mich, dass sie so lange keine Ideen hatten. Mussten sie denn den Vorschlag von Goliath zu einem Zweikampf annehmen? Sie hätten zum Beispiel einen überraschenden Frontalangriff auf die Philister versuchen können. Das wäre zwar nicht besonders elegant gewesen, aber vielleicht besser als nur abzuwarten und sich psychisch fertig machen zu lassen. Oder ein nächtlicher Überfall auf das Lager der Philister. Oder. Aus den Berichten über König Saul wissen wir, dass sie schon öfter mit unorthodoxen Strategien erfolgreich waren. In diesem Zusammenhang muss ich an einen Satz aus dem Neuen Testament denken. In der Geschichte von den Emmaus-Jüngern heißt es von den beiden Jüngern, denen Jesus nach seiner Kreuzigung begegnet ist, dass ihre Augen gehalten wurden, sodass sie Jesus nicht erkannten. Vielleicht war es bei Saul auch so ähnlich. Seine Augen wurden gehalten, dass er nur auf Goliath starren konnte. Dann wäre letztlich Gott hinter der ganzen Misere des israelitischen Heeres gesteckt. David aber sah mehr, wie ich schon erwähnt habe. Er erkannte die geistliche Dimension, er sah die ganze Realität, dass nämlich Israels Heer das Heer des lebendigen Gottes war, dass Goliath mit seinen Beleidigungen Gott schmähte und dass sich Gott das nicht gefallen lassen würde. Deshalb konnte David, als er Goliath zum Kampf entgegenging, voller Zuversicht und Vertrauen sagen: Ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. Sein weiter Blickwinkel hat David auch geholfen, eine Alternative zu finden, als er mit Sauls Rüstung nicht klarkam. Er hat sich wieder auf seine Erfahrungen und Fähigkeiten als Hirte besonnen und sich auf einen Angriff mit der Schleuder vorbereitet. Saul und seine Männer waren wohl völlig auf den Nahkampf fixiert. Das kennen wir ja auch. Wenn wir uns zu sehr mit einem Problem oder einer Gefahr beschäftigen oder uns auf eine bestimmte Lösungsmöglichkeit versteifen, fallen uns andere, bessere, oft sogar naheliegende Lösungsmöglichkeiten gar nicht ein. Martin Luther hat gesagt, niemand wird vom Bösen dadurch befreit, dass er auf das Übel, sondern dass er auf die Macht Gottes schaut. Genau das hat David gemacht. Aber diese Erklärungsversuche für Davids Mut und die Mutlosigkeit Sauls und seiner Männer scheinen mir nicht ausreichend zu sein. Gute Erfahrungen, Selbstvertrauen, Gottvertrauen, die richtige Sichtweise sind gut und wichtig, aber sie erklären das unterschiedliche Verhalten von David und Saul nicht zufriedenstellend. Den Schlüssel für ihr völlig unterschiedliches Verhalten finden wir im Kapitel vor unserer Geschichte. David war vom Heiligen Geist erfüllt. David war ja bereits als zukünftiger König gesalbt. Als Gesalbter Gottes war er dauerhaft Träger des Heiligen Geistes. Saul aber hatte der Heilige Geist verlassen. Gott hatte Saul als König verworfen und Gottes Geist war von Saul gewichen. Es heißt sogar, dass ein böser Geist Saul ängstigte. Deshalb vermutet man heute oft, dass Saul Depressionen hatte. Das würde seine Mut und Tatenlosigkeit erklären. Aber auch mit dieser modernen Interpretation ist festzustellen, dass Gott der Urheber von Sauls Zustand war. Das bestätigt auch meine vorher geäußerte Vermutung, dass Sauls Augen gehalten wurden und dass Gott hinter der lange anhaltenden Misere des israelitischen Heeres stand. Wollte Gott dadurch zeigen, dass David der zukünftige Hoffnungsträger für Israel war und dass Sauls Zeit als König abgelaufen war? Was können diese Geschichte und diese Überlegungen uns heute sagen? Wir alle wissen, dass es oft gut ist, mutig zu glauben. Zum Beispiel bei Herausforderungen, Problemen oder schwierigen Entscheidungen. Ich denke, dass wir eigentlich alle mutig glauben wollen. Aber mit der Ausführung hapert es immer wieder. Das ist jedenfalls bei mir so. Wie können wir mutig glauben? Was kann uns dabei helfen? Wir können uns bei der Beantwortung dieser Frage an David orientieren. Wir können uns an gute Erfahrungen erinnern, an Herausforderungen, die wir gut gemeistert haben, an Probleme, die wir gut gelöst haben, an gute Entscheidungen, die wir getroffen haben. Solche Erfahrungen stärken unser Selbstvertrauen. Auch Erfahrungen anderer können uns in dieser Weise helfen. Erfahrungen in unserer Familie, von Freunden oder in der Gemeinde. Dabei ist es wichtig, uns klarzumachen, wie uns Gott jeweils geholfen hat. In seinem Gespräch mit Saul sagt David ja: Der Herr war es, der mich aus den Tapfen des Löwen und des Bären gerettet hat. So können auch wir oft sehen, dass Gott uns in Herausforderungen oder bei Entscheidungen geholfen hat oder dass er uns geführt hat. Das stärkt unser Gottvertrauen. So wie bei David, der aufgrund seines Vertrauens sagen konnte: Der Herr wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Wir haben gesehen, dass Davids Mut auch auf seiner Sichtweise beruht hat. Auch das ist für uns wichtig, eine umfassende Perspektive. Das heißt zunächst einmal, nicht nur auf das Problem oder die Herausforderung zu starren, sondern zu versuchen, die Sache etwas aus der Distanz zu betrachten. Und dann gehört zu einer umfassenden Perspektive natürlich die geistliche Dimension. Wir können uns klar machen, dass Gott bei uns ist und dass Gott viel mehr Möglichkeiten haben als wir selbst oder als wir uns vorstellen können. Deshalb ist es auch gut, in Schwierigkeiten zu beten. Wenn wir beten, richten wir unseren Blick automatisch auf Gott. Damit kommt die geistliche Dimension zum Tragen. Wir können Gott um Hilfe bitten und auf ihn hören. Ich habe schon oft erlebt, dass mir beim Gebet gute Gedanken und Ideen gekommen sind, für die ich Gott dann gedankt habe. Das gehört auch dazu, dass wir Gott für seine Hilfe danken und damit ihm die Ehre geben. Das gehört zu einer gesunden geistlichen Perspektive oder zu einem Leben mit Gott und Jesus dazu. Und damit sind wir am vierten und letzten Punkt, auf den ich anhand unserer Geschichte hingewiesen habe: der Heilige Geist. Es ist gut, den Heiligen Geist bewusst einzuladen, offen für ihn zu sein und auf ihn zu hören. Das sollten wir immer tun, nicht nur bei Schwierigkeiten. So können wir lernen, sein oft leises Reden zu verstehen, womit er uns dann auch oft in Schwierigkeiten helfen möchte. Genauso könnte ich sagen, dass es gut ist, ständig in Verbindung mit Jesus zu leben. Der Heilige Geist kann uns auch zeigen, wenn uns noch etwas fehlt, um mutig zu glauben, und uns das Fehlende geben. Das habe ich selber erlebt. In den ersten Monaten der Corona-Krise war ich sehr besorgt und unruhig. Dazu muss ich sagen, dass meine Frau und ich diese Zeit sozusagen unter erschwerten Bedingungen erlebt haben, nämlich in den USA. Wir hatten erfahren, dass Gott gut für uns sorgt. Wir konnten zum Beispiel schon lange vor Corona ein nettes Häuschen mieten, in dem wir genug Platz hatten, obwohl ich dann die ganze Zeit im Homeoffice gearbeitet habe. Wir haben noch sehr kurzfristig Flugtickets bekommen, sodass wir am letzten Tag, bevor die Grenzen für Ausländer geschlossen wurden, einreisen konnten. Es hat mir also nicht an guten Erfahrungen gefehlt. Ich habe sie mir auch immer wieder bewusst gemacht. Natürlich habe ich Gott auch um inneren Frieden gebeten. Trotzdem war ich sehr unruhig und hatte immer wieder Angst. Das dauerte so lange, bis ich im Lukas-Evangelium folgende beiden Verse las: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Da habe ich verstanden, was mir gefehlt hat. Der Blick auf das Absolute, auf das, was ewig Bestand hat. Oder der Blick auf Gott als den Absoluten, den Ewigen, den Heiligen. Ich habe nur auf meine guten Erfahrungen, das Irdische, geschaut und in Gott meinen Helfer gesehen. Das war für mich in dieser Situation zu wenig. Der Blick auf den Absoluten, Heiligen hat mir gefehlt. Als ich das verstanden habe und meinen Blick auch darauf richtete, bin ich wieder ruhig und zuversichtlich geworden, trotz Corona. Ich will nicht behaupten, dass ich jetzt sehr mutig bin, aber wenigstens mutiger als vor diesem Erlebnis. Und das ist ja auch etwas. Amen.